einstellen könnt. Wir haben eben gesungen, du machst alles neu. Wer glaubt das? Gut, dann brauche ich auch keine Angst zu haben. Bei meinem Thema heute. Die meisten wissen ja, dass heute die Fortsetzung kommt, Heilung. Und ihr könnt mir vorstellen, es gibt weitaus mehr Themen, wo ich ja vorne stehen würde, ganz ruhig und sagen würde, würden mir alle zustimmen, würden alle sagen, ja, das stimmt, so ist es, gute Predigt. Aber wir wissen ganz genau, dass es gibt so ein paar Themen und gerade Thema Heilung ist auch so ein Thema, wo es ganz viele verschiedene Meinungen oder auch Theologien gibt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, aufgrund auch, wenn ich alleine nun unsere Gemeinde schon sehe, brauchst gar nicht auf mich zu schauen, allein auf unsere Gemeinde, fällt es mir nicht leicht und brauche ich einfach Gottes Hilfe und deswegen bete ich nochmal. Vater, ich bitte dich, dass du mich jetzt mit deiner Kühnheit ausrüstest. Du weißt, Herr, ich will wirklich nur das sagen, was du willst. Ich will nichts anderes sagen und darum bitte ich dich, dass du mich leitest durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete, Vater, dass du schenkst, ja, dass du offene Ohren, offene Herzen schenkst, dass du schenkst, dass wir, auch wenn es vielleicht oftmals sich schwierig anhört oder sich alles dagegen sträubt, aber dass wir einfach zuhören, was du sagen willst. Darum bitte ich dich. Amen. Vielleicht nur eins zum Einstieg. Als wir vor ein paar Monaten in der Gemeindeleitung zusammengesessen haben, dann hatte man noch gesagt, ja, Heilung wollen wir haben, aber wir wollen nur jemanden, der hier vorne steht, der also bei 10 Mal, wenn er gebetet hat, bei 10 Kranken 9 Heilung erfährt. Und wenn der hier vorne steht, auf den hören wir dann. Und dann habe ich gedacht, Gott, du hast ganz schön Humor, jetzt stehe ich hier vorne, aber über 10 Krankheiten, doch in einer habe ich schon Heilung erlebt. Ich hatte, dann fing das an im Dezember vorigen Jahres, November, Dezember, wo ich Wasser hatte in den Beinen, zunehmend. Tabletten, Strümpfe und all das Ganze und Schmerzen, zusätzlich noch Schmerzen. Und seit etwa 2 oder 3 Monaten bin ich das los. Da bin ich Gott sehr dankbar. Das ist immer ein Grund weniger, warum ich mich auch noch hinlegen muss, nicht nur wegen den Rücken. Ja, ich hatte beim letzten Mal gesprochen und der Schwerpunkt war so mehr Gottes Wille. Und ich möchte Manfred bitten, dass er nochmal Jesaja 53 an die Wand wirft, was eigentlich der Schlüssel oder die Grundlage ist für Heilung. Also fürwahr er, also Jesus, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Danke. Also Gott liebt es so sehr, seine Kinder nicht nur errettet zu sehen, dass wir frei werden von den Sünden. Das heißt also ganz einfach ausgedrückt, wenn ich sterbe, bin ich bei Gott im Himmel. Sondern er liebt es auch, uns geheilt zu sehen. Und er liebt es so sehr, dass er nicht erst gewartet hat, bis Jesus am Kreuz war, sondern dass er schon vorher angefangen hat. Und können wir Apostelgeschichte 10, Vers 38 haben? Apostelgeschichte 10, Vers 38. Na gut, kommt noch. Also, er liebt es so sehr, dass Jesus, dass er schon zu seinem Sohn gesagt hat, warte nicht aus, bis du ans Kreuz gehst, sondern geh, predige nicht nur und lehre nicht nur die Leute, sondern heile sie auch, befreie sie auch von den Dämonen. Und so lesen wir das in Apostelgeschichte. Und wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft, der ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Reich, danke. Und bei der Vorbereitung fiel mir auf, nicht nur, dass Jesus gewartet hat, dass er das liebt, die Menschen auch gesund zu sehen, Trotzdem hat er also schon vorher angefangen, obwohl er wusste, dass 3 oder 3,5 Jahre später, als dann Jesus vor Pilatus stand, der vorher die Leute geheilt hat, der so viel Gutes getan hat, was haben sie geschrien? Kreuzigt ihn. Gott wusste das. Er wusste das. Also er hat nicht gesagt, naja, die werden sowieso meinen Sohn verachten und werden ihn ans Kreuz bringen. Also warum sollte ich sie vorher aus noch heilen? Zum Nachdenken. Und dann, wenn wir weiter das Leben dann betrachten von Jesus, dann können wir dann an einer anderen Stelle, die dann kommt, lesen, wie er dann sich gesagt hat, ich werde jetzt meine 12 Jünger, die er in der Zeit um sich gesammelt hatte, werde ich losschicken, das zu tun, was ich getan habe. Und dann lesen wir in Matthäus 10 die Verse. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und Gebrechen. Also erst fing Jesus alleine an auf seinen Weg in der ersten Zeit. Dann wissen wir ja, dass er sich 12 Jünger gesucht hatte. Und die hatten ja lange zugeguckt und hatten auch irgendwo Glauben aufgebaut und wussten, so und jetzt geht ihr. Und dann habe ich jetzt nicht die Stelle, wissen wir, dass irgendwann später Jesus dann, als er die Menge sah, können wir lesen, es erbarmte ihnen. Es bewegte ihn, er war bewegt. Er hatte Mitleid mit denen, mit den vielen Leuten, mit dem Elend, mit den Gebrechen, was die Leute bedrückt hat. Und dann hat er gesagt, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. So, und dann hat er sich 72 oder 70 Jünger gesucht und hat dann gesagt, so, und jetzt geht ihr hin, geht ihr in die Dörfer, in die Städte und überall, wo er hinkommt, in jede Stadt, wo er hinkommt, heilt die Kranken. Also predigt und heilt die Kranken. Und dann können wir lesen, wie dann nach einer gewissen Zeit dann diese Jünger zurückkamen, voller Freude und sagten, ah, wir haben es wirklich erlebt. Wir haben es erlebt. Wann können wir das einmal sagen? Wir haben es erlebt. Die Kranken sind gesund geworden. Sogar die Dämonen mussten uns gehorchen und sind ausgefahren, als wir uns auf deinen Namen berufen haben. Und noch eine letzte Stelle, Markus 16, Verse 15 bis 18. Und das war dann nach der Kreuzigung, wo dann Jesus auf dem Ölberg stand und kurz bevor er zu seinem Vater gegangen ist und wie er dann gesagt hat, so ich gehe jetzt zu meinem Vater und jetzt macht ihr das weiter. Das ist euer Auftrag jetzt. Und dann lesen wir, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wie Bettina vorhin gesagt hat, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie Hände auflegen, so wird es besser werden mit ihnen. Vielleicht einen kleinen Einschub, weil hier steht, Tödliches, wenn sie Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Als wir Corona hatten und es dann darum ging, sich impfen zu lassen, und man ja dann schon so viel gehört hat, gut und nicht gut, ne, und so. Und ich aber jetzt nicht von Gott den Impuls hatte, das nicht machen zu lassen, bin ich dann hingegangen, habe ich gesagt, hat Gott mich an diese Stelle erinnert. Und hat er gesagt, also selbst wenn Giftstoff oder irgendwas dabei ist, was mir nicht gut ist, hier steht drin, es wird dir nicht schaden. Und so bin ich dann zur Impfung hingegangen. So, gut. Also, und jetzt die Frage an uns, das ist ja der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und in der Zwischenzeit sind ja ungefähr über 2000 Jahre vergangen. Und wie sieht es jetzt aus in unseren Gemeinden? Wie viel von diesem Auftrag erfüllen wir? Und ich denke mal, da sind wir uns einig, dass wir das feststellen können, sagen können, größtenteils haben wir uns auf das eine eingepegelt, also nur noch konzentriert auf die, natürlich ist es das Wichtigste, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass er uns sie abnehmen will und dass, wenn wir glauben, dass wir gerecht werden und dass wir dann, wenn wir sterben, in den Himmel kommen. Und das andere, gerade jetzt bei Krankheiten, freuen wir uns alle, dass wir Ärzte haben und Medizin. Und wir freuen uns auch, dass auch sie immer mehr können. Und ich glaube auch, dass das ein Segen ist. Ich glaube einfach, dass es Gottes, sein Ausdruck seiner Gnade ist, seines Erbarmens ist, seines Segens ist, dass uns geholfen wird, dass wir gesund werden. Und so glaube ich, dass wir sehr wohl dankbar sein können für die Medizin und für Ärzte. Und das bin ich auch, sonst würde ich nämlich schon nicht mehr hier vorne stehen. Dann müsste Manfred mich mit dem Rollstuhl spazieren fahren, wenn wir die Ärzte nicht hätten. Es sei denn, Gott hätte es übernatürlich gemacht. Zusammenfassend ja, Gott ist heilig und er möchte, dass Menschen nicht verloren gehen. Das ist wirklich das Kernstück des Evangeliums. Was nützt es uns? Steht auch an einer anderen Stelle in der Bibel. Wenn wir alle gesund sind, aber in die Hölle rennen. Was nützt uns, wenn wir sehend in die Hölle rennen? Lieber, ja. Also das ist schon, aber Gott hat nie gesagt, so wie das bei uns sich irgendwo so eingeschlichen hat, das andere ist nicht so wichtig. Heilung ist nicht so wichtig. Hat Gott nie gesagt, ich kann es nicht in der Bibel finden. Und um das Ganze noch zu untermauern, hat Gott mir einen ersten Bereich gezeigt, über was ich heute predigen werde. Er hat mir drei Bereiche gezeigt, die wichtig sind. Und wo ich gemerkt habe, es reicht nicht nur aus, zu wissen, was Gottes Wille ist. Es ist so wichtig, dass wir sein Herz, ihn kennenlernen. Und ich habe da so 10 Punkte aufgeschrieben, wo Gott etwas über sich aussagt. Nämlich erstens, wo Gott sagt, ich bin euer Vater. Als Jesus auf der Erde war, hat er immer von seinem Vater gesprochen, von Gott. Und das war auch bei mir so gewesen, dass ich mir dann, oder anders, das war wieder mal so eine Situation, wo es mir so ganz dreckig ging und wo Manfred dann so gesagt hat, aber so, wenn dein Vater, er kennt ja meinen Vater noch, wenn der dich heilen könnte und du würdest zu ihm hingehen, der würde das machen. Da habe ich gesagt, stimmt. Ich hatte einen guten Vater und er hat mir ganz oft gesagt, gut, und wenn du irgendwelche Probleme hast, was ich tun kann, bis zum Schluss, da war ich schon lange hier in Neuruppin, was ich tun kann, komm zu mir, was ich möglich kann, mache ich. So. Und das hat mir dann immer wieder geholfen, wo ich dann gesagt habe, ich hatte schon kapiert, was Gottes Wille ist über Heilung. Das war schon in mir, das war sicher, dass es Gott will. Aber ich habe auch gemerkt, ich komme ja nicht ran. Und deswegen habe ich immer weiter gesucht und gefragt. Und dann hat Gott mir dann also geholfen, hat dann gesagt, stell dir vor, ein Vater, ein irdischer Vater, der vor seinem kranken Kind steht. Und das ist krank und er hat die Medizin. Welcher irdische oder gute Vater würde sagen, gebe ich dir nicht. Oder was bei mir auch ganz viel war, warst du denn lieb? Hast du gesündigt? Oder ich will dich erst erziehen. Also erziehen. Oder du musst erst etwas lernen und dann gebe ich dir das. Also ich denke mal, jeden irdischen Vater würde man ja irgendwo, also ich will nicht sagen, verrückt erklären, aber würde man sagen, wie kann man nur? Und das war immer wieder das, was mir dann geholfen hat, wo ich dann gesagt habe, ja Gott, du bist mein Vater. Und ein Vater, ein guter Vater würde sein Kind immer helfen. Ein zweites. Wir lesen auch in der Bibel, wo Gott sagt, ich bin Liebe. Also müsst ihr euch vorstellen, Gott ist nicht nur lieb als Eigenschaft, sondern er ist durch und durch lieb. Da ist nichts Böses, nichts durch und durch lieb. Und im Korintherbrief, den wir fast alle kennen, steht, Liebe ist gütig, langmütig, gastfreundlich und alles. Aber dann steht auch, die Liebe möchte nur das Beste für den anderen. Nur das Beste. Und sie freut sich nicht, wenn es den anderen schlecht geht. Sie freut sich nicht. Gott freut sich nicht darüber, wenn es mir schlecht geht. Ein drittes. Gott ist nicht nur heilig und er möchte nicht nur, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern er sagt auch, ich bin euer Arzt. Wer von euch weiß, wo das erste Mal in der Bibel steht? Ja, dass du das weißt. Ja, aber... Okay. Und zwar war das in der Wüste bei Mose. Also die Israeliten sind ja nun ausgezogen aus Ägypten und sie waren jetzt in der Wüste und das war ziemlich zum Anfang ihrer Wüstenwanderung, wo Gott sich ihnen vorgestellt hat und gesagt hat, das war die erste Offenbarung, die erste Ansprache von Gottes an sein Volk, an die Juden, wo er gesagt hat, ich bin euer Arzt. Ich bin der Herr, euer Arzt. Also er hat nicht vor ihnen gestanden, hat gesagt, also hört mal zu. Er wusste ja, wie die Situation war. Die ganzen Götter, an denen ihr auch glaubt, wie die in Ägypten, die gibt es alle nicht. Ich bin der einzige Gott. Und nun glaubt an mich. Er sagt, ich bin der Herr, euer Arzt. Und er hatte das auch bestätigt. Er hat das also nicht nur gesagt, weil Gott kommt ja immer Wort und Handlung zusammen. Und zwar, ich weiß nicht, wer das von euch wirklich mal so oder sich so bewusst gemacht hat, bevor die Israeliten aus Ägypten rausgezogen sind, hat er sie erst alle geheilt. Weiß jemand, wo das steht? Das steht im Psalm, irgendwo Psalm 112 oder sowas, Anfangspsalm. Und zwar können wir lesen, es gab keinen Gebrechlichen, keinen Schwachen gab es unter ihnen. Er hatte sie in der Nacht, in der letzten Nacht, wo sie da waren, hat er sie geheilt. Ja, vierter Punkt. Was noch wichtig ist, wenn ich an Gott denke, Gott ist unser Schöpfer. Wir wissen alle, er hat Himmel und Erde geschaffen, aber er hat auch den Menschen geschaffen. Er hat es nicht jemand anderen überlassen, sondern er hat den Menschen geschaffen, er ist mächtig. Und dann stelle ich mir mal so vor, Gott hat mich geschaffen. Er hat, klar, meine Eltern haben mich gezeugt, aber letztendlich Gott hat den Menschen geschaffen. Und wenn dann irgendwas kaputt ist, dann ist er in der Lage, dann ist er fähig, das auszutauschen oder zu reparieren oder zu heilen oder wie auch immer. Fünftens, Gott ist mein Versorger. Und vielleicht jetzt für die, die sagen, ach, ich bin nicht krank und interessiert mich nicht so, aber ich habe Mangel in anderen Hinsicht. Gott ist auch unser Versorger. Und eine Bibelstelle, die ich euch nennen möchte, wo es heißt, er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, für mich, ihn ans Kreuz gebracht hat, seinen eigenen Sohn zugemutet hat, so misshandelt und geschlagen zu werden. Wie viel mehr wird er uns nicht all das geben, was wir sonst brauchen? Manche brauchen Versorgung, manche brauchen, was weiß ich, einen guten Freund, einen Ehepartner oder haben irgendwie andere Probleme in ihrem Leben. Wir alle brauchen Gott in irgendwelchen Bereichen, also nicht nur was Heilung anbetrifft. Und dann sagt Gott, glaubt daran, dass ich euch versorgen will. Ein weiterer Punkt, hatte ich eben schon gesagt, in Verknüpfung, Gott hat seinen Sohn geschickt an das Kreuz, um uns zu befreien von Sünde, von sämtlichen Flüchen, die durch den Sündenfall auf die Erde gekommen sind und Eins davon kann man nachlesen im 5. Buch Mose, Kapitel 28. Dazu zählen auch die Krankheiten. Und dann haben wir noch Johannes 10, Vers 10. Dann habe ich auch noch, den wir nochmal an die Wand werfen. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Der Dieb ist der Teufel, ne? Ich bin, also Gott oder Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge haben. Ganz oft hört man, gerade was Heilung anbetrifft, wo man dann so sagt, naja, Gott will nicht. Weil ich bete ja, oder wir beten ja, aber er tut es nicht. Also, Schlussfolgerung, Gott will nicht. Aber in der Bibel steht, es ist nicht Gott, der das nicht will, es ist nicht Gott, der krank macht, es ist nicht Gott, es ist einfach der Feind, es ist der Teufel. Und der, auch wenn wir nicht viel davon sprechen, aber es ist einfach auch wichtig, es gibt ihn, es gibt ihn. Und er ist es, der alles dran setzt, um uns zu belügen, zu berauben, auch wenn er natürlich am Kreuz von Jesus besiegt worden ist, das heißt also keine Autorität mehr hat, aber dennoch hat er Macht und kann viel Unheil anrichten. Ja, und ein letztes, wenn ich an Gott denke, er hat uns in seiner Gnade, in seiner Liebe den Heiligen Geist gegeben. Ganz zurück zum Anfang, also bei Himmelfahrt, wo die Jesus also auf den Ölberg standen und dann so gefragt haben, Gott oder Jesus, was ist denn nur mit uns? Das geht doch nicht, du kannst ja jetzt nicht in den Himmel gehen. Wie geht es denn jetzt weiter? Und wo dann Jesus gesagt hat, ich lasse euch nicht alleine. Ich lasse euch nicht alleine, sondern ich sende euch den Heiligen Geist. Und das ist so der zweite Bereich, den ich jetzt reingehen möchte. Vielleicht zusammenfassen die ersten. Es reicht nicht aus, nur zu wissen, was Gottes Wille ist. Das habe ich bei mir gemerkt. Ich weiß 100%, dass es Gottes Wille ist, zu heilen. 100%. Und ich stehe auch für den anderen Sachen, selbst wenn ich es nicht erlebe. Ich weiß, es ist Gottes Wille und wenn ich es nicht erlebe, es liegt nicht an Gott. Punkt. Aber trotzdem merke ich, irgendwo, ich komme nicht ran. Und dann hat Gott mir gezeigt, denk über mich nach. Es ist wichtig, dass du über mich, also den, oder über Jesus, über den Heiler nachdenkst. Über den Heiler. Ich brauche Offenbarung. Das habe ich ein bisschen versucht. Gott ist also Vater, er ist Arzt, er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist gut. Wie oft singen wir das in unseren Lobpreisliedern? Wo ich manchmal aufstehen würde und manchmal sagen würde, hey Leute, wisst ihr überhaupt, was ihr da singt? Und nachdem Gott mir das so gezeigt hat und eigentlich meinen Glauben gestärkt hat, ich sage, ja Gott, du willst wirklich, merke ich aber, statt besser wird schlechter. Und dann, ich bin ja dann der Typ, der dann nicht aufgibt. Und dann sagt Gott, gib mir einfach mehr Offenbarung. Das ist überhaupt mein Gebet. Mein Gebet seit einigen Jahren. Kann ich jedem ans Herz legen. Epheser 1, einige kennen, hören das von mir schon. Die Verse 14, 15, 16, 17. Gott, komme du mit deinem Geist der Weisheit und Offenbarung. Und dieser Geist, es ist der Heilige Geist. Also Gott, komm, Heiliger Geist, komm und gib du mir einfach mehr Offenbarung, gib du mir Weisheit, gib du mir Offenbarung und dann geht es weiter, steht in der Bibel, in der Erkenntnis deiner selber. Das heißt also, damit ich immer mehr erkenne, wie du bist, wie du es meinst, was dein Wille ist, was dein Herz ist. Und das bete ich seit einigen Jahren und dann habe ich entdeckt, ach, das ist ja so ein gutes Gebet, ich bete das für meine Familie, selbst für meine ganzen Enkel. Kann ich euch nur ins Herz legen. Wirklich. Also, der Heilige Geist, ich weiß nicht, ich muss einfach wissen, Jesus ist jetzt oben im Himmel. Er sitzt mit dem Vater oben im Himmel und er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er ist jetzt hier auf der Erde. Er ist es jetzt. Er ist es jetzt, der mit mir oder ja, mit mir zusammen eigentlich das durchsetzen will, was Jesus am Kreuz getan hat. Nämlich er ist dafür verantwortlich, dass der Wille des Vaters, und der Wille des Vaters ist, nicht nur Errettung, sondern das ist Heilung, das betrifft körperliche Heilung, das betrifft seelische Heilung, das betrifft Heilung von Beziehungen, das betrifft Versorgung, Wiederherstellung, überall, wo wir Mangel haben, um das, wofür wirklich Jesus am Kreuz bezahlt hat, das ist die Grundlage, geht ja nicht um wünscht ihr was oder sowas, sondern wo Jesus gesagt hat, ich habe dafür gelitten, ich habe es euch gegeben. Und jetzt streckt euch danach aus, mit Hilfe des Heiligen Geistes, damit das sozusagen jetzt hier auf der Erde sichtbar wird. Und wir beten alle, vielleicht denken wir dran, wenn wir nachher das Vaterunser beten. Dann heißt es, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Im Himmel, also das, so wie es im Himmel ist, hier auf die Erde, hier auf die Erde. Und noch ein letztes zum Heiligen Geist. Jeder von uns kann überhaupt nicht glauben ohne den Heiligen Geist. Und wir haben den Heiligen Geist mit unserer Geburt, mit unserer Bekehrung, haben wir ihn bekommen. Und in der Bibel steht, es ist der erste Teil meines Erbes. Der erste Teil meines Erbes. Und er ist es, der überhaupt immer beteiligt ist. Vielleicht noch ein Satz. Der Heilige Geist, also Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die gibt es nur im Dreierpack. Er ist immer beteiligt, der Heilige Geist. Und er ist nicht nur, oftmals wird das so dekretiert, auf unseren Beistand und Tröster. Ja, das ist wichtig, aber das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Und in der Bibel steht auch, dämpft oder betrübt ihn nicht, indem wir von ihm eigentlich nur so erwarten, dass er mich tröstet oder mir Kraft gibt, die Dinge zu ertragen, sondern der Heilige Geist ist es der sozusagen, er ist schöpferisch tätig. Er ist schöpferisch tätig. Das erste Mal, wo er schöpferisch tätig wurde, das war im 1. Mose, die ersten Verse. Der Heilige Geist schwebte, die Erde war finster und, können wir lesen, es war dunkel und finster. Und dann stand Gott nicht da und sagt, oh, was macht man jetzt? Es ist ja so finster, ist ja alles kaputt, das ist ja nichts. Nee, das hat er nicht gesagt. Sondern, was hat er getan? Er hat nicht lamentiert über das, was nicht ist und was kaputt ist, sondern er sprach. Und der Heilige Geist war dabei, der dann das schöpferisch hervorgebracht hat. Okay. Jetzt will ich zum letzten und dritten Bereich kommen. Also ich brauche nicht nur Wissen über den Willen des Vaters, über seine Natur, sondern ich brauche auch den Heiligen Geist, und den Heiligen Geist brauche ich, und ohne den klappt nichts weiter. Werde ich auch nicht diesen biblischen Glauben haben, den Gott sagt, den wir haben sollen. Wir haben Glauben, also es braucht Glauben. Ganz oft hören wir auf, Gebet, wissen wir. Wir bitten Gott um etwas. Ja, entweder macht das, dann war es sein Wille, und wenn nicht, dann beten wir entweder weiter oder geben auf. Aber es gibt einen ganz wesentlichen, noch etwas ganz Wesentliches, wo Gott auch sagt, ihr müsst es auch glauben, ihr müsst es auch erwarten. Also nicht vor euch herschieben, sondern glauben. Und jetzt möchte ich als letztes noch ein paar Dinge über den Glauben sagen. Also wenn wir Glauben hören, dann, wir haben ja alle Glauben, ne? Es gibt keinen Menschen, der nicht glaubt, selbst der Teufel glaubt. Das ist sozusagen dieser menschliche Glaube. Biblischer Glaube ist nicht gleich der menschliche Glaube, und biblischer Glaube ist auch nicht Hoffnung. Wir haben ganz oft Hoffnung und wir verwechseln das und da denken wir, ich habe Glauben, aber Hoffnung ist nicht biblischer Glaube, sondern biblischer Glaube ist der Glaube, den Gott hat. Der Glaube, den Gott hat. Das heißt, siehe am Anfang, die Erde war wüst und leer. Und er wusste, was er wollte und die Vorstellung. Und dann sprach er und dann wurde es. Viele von euch kennen wahrscheinlich diese Stelle in Markus 11, wo eines Tages die Jünger vor Jesus standen und die haben nun gesehen, was Jesus alles getan hat und waren ja total begeistert und über die Heilung und Wunder und alles, was geschehen ist. Und dann stehen sie vor Jesus und sagen, oh Jesus, diesen Glauben, den du hast, den möchte ich auch haben. Wir hatten das für euch schon mal gedacht. Diesen Glauben, den du hast, den will ich auch haben. Und dann heißt es dann, Schlussfolgerung, wenn ich nicht verstehe den Unterschied zwischen menschlichem und biblischem Glauben, dann ist so die Schlussfolgerung, also ich brauche mehr Glauben. Ich brauche mehr menschlichen, ich brauche mehr. Fragt nicht, wie lange ich vor Gott gestanden habe. Gott, ich brauche mehr Glauben. Ich merke, mein Glaube reicht nicht. Ich merke es einfach. Ich brauche mehr Glauben. Gott, gib mir großen Glauben. Und dann weiß ich noch, wie Andreas hier mal gepredigt hatte vor einigen Jahren und ich nach dem Gottesdienst zu ihm gegangen bin. Es war jetzt nicht über Heilung, es war irgendwas anderes. Und wie ich dann zu Andreas gegangen bin, Andreas, bete für mich. Und habe ich die Probleme aufgezählt, ich brauche großen Glauben. Ich brauche großen Glauben. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann sagt Gott zu mir, denk doch mal dran an die Predigt von vor 14 Tagen von Frank. Der hatte 14 Tage vorher gepredigt. Und wisst ihr, was Frank gesagt hatte? Du brauchst keinen großen Glauben. Du brauchst Glauben wie so ein Senfkorn. Also, ja. Und dann ging es die nächste Frage, war natürlich dann, was ist denn jetzt Senfkorn-Glaube? Was heißt denn das jetzt? Und ich habe lange, lange Gott gefragt, Gott, was heißt Senfkorn-Glaube? Und ganz einfach, Senfkorn-Glaube ist der biblische Glaube, das ist der Glaube, der Berge versetzt. Wäre nur noch schlimmer, ich soll euch mal Berge versetzen mit meinem Glauben. Aber Gott hat mir das so nach und nach aufgeschlüsselt oder offenbart dann. Und das Erste, was wichtig ist, wenn ich also merke, ich brauche Glauben, ich habe es nicht, das Erste, was Gott sagt, ist erstmal, ist gut, wenn du feststellst, dass du keinen Glauben hast. Das ist nicht Sünde oder so. Also ja, natürlich macht es Gott traurig, aber es ist gut. Und dann sagt er, und jetzt komm zu mir. Und jetzt hier, nimm mein Wort und höre es. Vergrab dich da drin. Denn es heißt, Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Kommt Glauben. Also ich muss es nicht machen. Ich brauche eigentlich nur auf ganz einfach meine Bibel nehmen und reinschauen, den Heiligen Geist dazu nehmen, dann geht es nämlich, sonst funktioniert es nämlich auch nicht. Und sagen, so Heiliger Geist, ich brauche dich jetzt. Ich brauche jetzt Glauben für dieses, was weiß ich, für Versorgung oder irgendwas. Ich habe vor Jahren Glauben gebraucht, dass mein Gott meinen anderen Sohn wirklich aus dämonischen Bindungen rausholt und freisetzt, wo Leben nicht mehr möglich war, wo ich das Haus nicht mehr verlassen konnte und er nicht mehr leben wollte und wo ich die Türen aufmachen musste, weil er ihn nicht mehr anpassen konnte und könnte stundenlang erzählen. Glaub nicht, dass ich da Glauben hatte. Und da habe ich genau das gemacht, ohne dass ich es wusste. Gott hat mir einfach damals Gnade geschenkt. Und dann habe ich die Bibel genommen und gesagt, so Gott, jeden Tag, weil immer mehr dazu kam, ich brauche ein Wort von dir. Ich brauche ein Wort. Und Gott sagt, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Aber nicht, wenn ich die Bibel auf dem Tisch liegen habe, da bekomme ich keinen Glauben. Sondern ich muss es nehmen, ich muss da reingehen. Und dann habe ich das gesagt, jeden Tag. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, wirklich, wo es mal heißt, das sollst du nicht machen. Ich habe es aber gemacht. Es war mir auch egal, was die anderen sagten. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und Gott hat in seiner Gnade geschenkt. Dann habe ich Bibelstellen gelesen, die habe ich noch nie gelesen. Ich wusste gar nicht, dass das in der Bibel drin steht. Und wo ich dann gemerkt habe, ja Gott, du willst wirklich ihn freisetzen. Ich habe ihn ja schon angemeldet in der Psychiatrie und du willst ihn freisetzen. Und so ging das die ganze Zeit, aber das war immer wieder. Jeden Tag neu. Gott, ich brauche ein Wort. Und dann hatte ich das verinnerlicht und habe ich gemerkt, am nächsten Tag wieder, ich brauche ein Wort. Also, Glaube kommt aus den Hören des Wortes Gottes. Und vielleicht noch ein letztes, warum wir das wirklich so machen würden, es gibt den biblischen Beleg und das steht in Sprüche 4, das sind die Verse 20 bis 22, wo es heißt, wenn du also Glauben brauchst, wenn du ein Problem hast und Glauben brauchst, dann mach nicht das, was wir alle machen, dann meditiere nicht über das Problem, meditiere nicht über den, das muss ich mir auch sagen, über den Arztbericht, über das MRT, wo ich jetzt gewesen war im Sommerfeld. Ich wollte das gar nicht sehen, weil mich das schon runterzieht. Meditiere nicht darüber, sondern wir sollen worüber meditieren? Über das Wort Gottes. Wir sollen darüber meditieren, immer und immer wieder. Und ihr könnt mir glauben, ich bepredige mich von früh bis abends. Von früh bis abends. Ich habe ja nur viel Zeit auch teilweise. Von früh bis abends. Und dann, wenn wir das weiterlesen, Sprüche 4, 20 bis 22, dann steht drin, wenn du also so das Wort Gottes hörst und verinnerlichst und dir vor Augen hältst und es Raum gewinnt in dein Denken, erstens mal passiert dann Folgendes, die Gedanken, die Ängste, dieses, es passiert aber nicht und das wird leiser, was Gott sagt, wird lauter und es Glaube wird gestärkt und dann heißt es, und dieser Vorgang, dieser Weg dient zur Heilung deines ganzen Leibes. Heilung deines ganzen Leibes. Ein drittes, Hebräer 10, das können wir nochmal an die Wand bitte werfen, 38, ich hoffe, dass jetzt eine gute Übersetzung kommt. Ja, hier heißt es, eine Stelle, wo Gott über Glauben spricht, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, also nicht aus Glauben lebt, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Das war vor vielleicht 2019, ich habe es mir damals aufgeschrieben, da bin ich wach geworden und ich habe überhaupt nicht nachgedacht über Glauben und dergleichen. Und dann höre ich so diesen Satz in mir, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und also ich habe das jetzt nicht oft, nicht, dass er denkt, dass mir das ständig begegnet. Das war eigentlich das erste Mal, wo ich wach geworden bin und dann höre ich diesen Satz, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und dann wusste ich, Gott, das ist von dir. Ich wusste es einfach. Und dann, aber Gott, ich verstehe es nicht. Ich weiß gar nicht, was du hier sagen willst. Und dann habe ich angefangen zu fragen. Denn mir ist schon eins aufgefallen. Hier steht nicht, wenn du ein Problem hast, dann brauchst du Glauben. Sondern hier steht Leben. Das heißt praktisch ein Lebensstil. Das heißt also eigentlich immer, Glauben. Nicht erst, wenn du ein Problem hast. Und dann habe ich Gott gefragt, na, wie geht denn das? Wie macht man denn das? Und dann hat er auch mir das erklärt. Und die Erklärung habe ich eigentlich heute früh bekommen. Also mehr. Ich merke einfach, bei der Vorbereitung der Predigt, ich habe schon gesagt, ich werde nachts wach und Gott führt mich einfach immer tiefer rein oder gibt mir immer mehr Offenbarung, wo er immer mehr erklärt. Also aus Glauben leben heißt, ich mache es mal jetzt ganz praktisch, du bist jetzt Christ geworden und dann hört man ja mal so schön, jetzt musst du deine Bibel, also ich, und jetzt musst du deine Bibel lesen, macht man so als Christ. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen. Christ liest Bibel und er betet. Und dann macht man das und dann, ja, irgendwann hört man wahrscheinlich auch auf dann, weil es einen nicht so viel bringt. Und aus Glauben leben, das heißt also, wenn du die Bibel liest, dann lade den Heiligen Geist ein. Ansonsten kannst du die Bibel 10-mal lesen, hoch und runter lesen. Es wird dir nichts bringen, außer irgendwelche Informationen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der dann so wie eine Taschenlampe so mit seinem Licht kommt und auf irgendein Wort fällt. Und dann denkst und dann liest du das Wort und denkst, ach Gott, so bist du. Du bist ja gar nicht so, wie ich dachte. Du lässt mich ja nicht krank, weil du mich erst erziehen musst. Oder weil du mir erst irgendwas beibringen musst. Also verrückt war ich ja auch. Den Glauben hatte ich auch. Lass mal's. Also, und dann kommt das und dann kommt so eine Freude und so ein Frieden, obwohl man immer noch krank ist oder immer noch in diesem Umstand steckt, in diesem schlimmen Umstand steckt. So, also, wenn ich jetzt beim Bibellesen, ist es wichtig, dass ich mich nicht nur konzentriere darauf, was soll ich tun für Gott? Was ist Sünde? Gott, was möchtest du nicht? Wie soll ich leben? Das ist alles wichtig. Es ist auch wichtig, wenn ich lese, Gott gibt ja auch Hilfestellung, zum Beispiel bei Kindererziehung, Ehe, Umgang zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern und in den ganzen Paulusbriefen. Kann man alles lesen, aber dann lest oder konzentriert euch auch darauf zunehmend, Gott, was ist denn eigentlich dein Wille generell? Und dein Wille ist mehr als nur, dass Menschen gerettet werden. Dein Wille ist mehr, denn Gott, zum Anfang habe ich versucht, das ein bisschen rüberzubringen. Du bist Arzt, du bist Helfer, du bist mächtig, du kannst Wunder tun. Dass wir uns auch beim Bibellesen wirklich auch darauf konzentrieren. Und ich habe auch mal angefangen vor einiger Zeit, habe Karteikarten genommen und habe mir dann aufgeschrieben, dann Stellen, wo eben drin steht, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Dass er meinen Mangel ausfüllen will. Also so die ganzen Bibelstellen, wo andere Sachen würden, das Wohlstandsevangelium. Aber es steht in der Bibel drin. Und das heißt also, je mehr ich weiß, was Gott will, generell, was sein Wille ist, und je mehr ich sein Herz kenne, ihn kenne, seine Natur und seinen Charakter, desto leichter fällt es mir dann, wenn ich dann ein Problem habe, Diagnose Krebs, was weiß ich, auf Gott zu gehen und zu glauben. Wenn wir erst anfangen wollen, wenn es uns getroffen hat, wenn wir so eine schwierige Situation haben, ne, die Kinder sagen Tschüss, die wieder, gibt so viele auch Christen, wo die Eltern nicht wüssten, was ist mit den Kindern, die in den Rücken gekehrt haben. Es gibt so vieles. Und wenn du dann nicht Gott kennst, nicht mehr weißt, außer nur, was du tun sollst oder nicht sollst und was Sünde ist, vielleicht noch irgendwo seinen Willen kennst, aber ihn nicht kennst, dann ist es recht schwierig. Dann ist es recht schwierig. Und deswegen sagt Gott, mein Glaube, mein Gerechter, also lebt aus Glauben, so ein Lebensstil, von Anfang an, auch wenn ihr noch keine Probleme habt, wenn ihr sagt, oh, mir geht's gut, läuft alles zurzeit. Sucht ihn. Heiliger Geist, zeig du mir, ich möchte einfach noch mehr sehen, wie Gott ist, was sein Charakter ist. Ich brauche das noch mehr. Denn wir wissen alle, in der Bibel steht auch, solange wie wir auf Erden leben, das wird nicht so sein, dass wir nie Probleme haben. Dass wir nie Schwierigkeiten haben. Aber wenn sie dann kommen und ich so meinen Vater kenne, so wie ein Kind, was so seinen Vater kennt und hat jetzt ein Problem, dann, was macht es? Es geht dann zum Vater. Hanna und Marlene war noch ganz klein und Lisa Tabea hatte das Rollo kaputt gemacht und dann steht Hanna Marlene daneben und sagt, und wo ich wollte schimpfen oder so, und wo sie dann sagte, bleib nur, ist nicht so schlimm, mein Papa macht alles ganz, mein Papa kann das. Meine heute sagt es nicht mehr, aber damals hat es noch gesagt. Und genauso deswegen steht auch in der Bibel, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, mein Papa kann es, egal was ich habe. Aber dieses Vertrauen, dieses Wissen habe ich eben auch nur, wenn ich mich wirklich, ja letztendlich Bibel lese, aber nicht nur lese, sondern ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Und und noch eine vierte Stelle im Hebräer 11, Vers 6. Und ich denke, Mit diesem Hintergrund verstehen wir auch, warum Gott sagt, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und dann, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Ich bin hängen geblieben bei dem, dass er ist. Also vorgestern war das, wo Gott dann gesagt hat, schau mal, hier steht, dass er ist. Was heißt denn das? Also wir lesen oft so drüber weg, dass er ist. Das heißt, nicht nur, dass es ihn gibt. Man denkt immer, dass es ihn gibt, ne? Also Gott gefällt es, wenn ich glaube, es gibt ihn. Aber hier steht, dass er ist. Das heißt, was denn? Er, dass er mein Vater ist, dass er mein Versorger ist, dass er mein Arzt ist. Also, dass er der ist, den ich brauche für die Situation, in der ich stehe. Steht hier, dass er ist. Es reicht nicht aus, nur zu wissen, es gibt Gott. Ich bin jetzt Gläubiger. Dass er ist. Und dann sagt er, dann steht die Belohnung am Ende. Gut. Und vielleicht noch ein paar Sätze. In der Bibel steht auch, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Oder den Glaubenden ist alles möglich. Nur noch so ein paar Aussagen über den Glauben. Und noch zum Schluss, wusstest du eigentlich, oder wer weiß von euch, dass er zu diesem Glauben fähig ist? Einer, gut, ich auch jetzt, aber auch seit kurzem. Und zwar hat Gott mir gezeigt, in der Bibel steht, dass wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir errettet sind, dann gibt es nicht nur die Errettung, sondern dann gibt er mir als Geschenk gratis, unverdient, noch seine Art vom Glauben mit. In der Bibel steht ein Maß seines Glaubens. Ich habe also die Fähigkeit, für übernatürliche Dinge zu glauben. Aus mir mit meinem menschlichen Glauben schaffe ich es nicht. Und deswegen ist es auch Quatsch zu denken, ich brauche mehr menschlichen Glauben. Nee, ich brauche seinen. Und den habe ich mitbekommen. Und jetzt kann der Teufel mich auch nicht mehr belügen, kann sagen, du hast keinen Glauben. Was meint er, wie ich damals, wie oft ich bei den anderen, meinen anderen Sohn, wo ich das erzählt habe, vor Gott gestanden habe und gesagt habe, Gott, ich kann nicht glauben, vergib mir. Ich weiß, es ist Sünde. Jeden Tag, 4, 5 Mal. Gott, vergib mir. Ich will ja, aber ich kann es nicht. Ich habe versucht, mit meinem menschlichen Glauben für unmögliche Dinge zu glauben. Das geht nicht. Und deswegen, weil Gott das weiß, und das verlangt er auch nicht von uns. Im Gegenteil, wenn man Römer 8, Vers 7 liest, dann steht auch noch drin, das ist Feindschaft gegen ihn. Also Gott sagt, ich habe dir, als du neu geboren bist, habe ich dir diese Fähigkeit mitgegeben. Also meinen Glauben gratis als Geschenk gegeben. So. Und ja, ich muss zum Schluss kommen, ich weiß. Vielleicht noch eins. Es gibt schon Situationen, und das weiß ich auch von mir, wo du glaubst nicht, dass ich immer so glaubensmäßig drauf bin. Es gibt schon Situationen, wo ich mir so viel Selbstmitleid und so viel Neid auf andere, wo ich denke, nicht, dass er denkt, das ist mir fremd. Und auch Wut. Und da habe ich jetzt auch in dem Sinn, habe ich dann auch damals gelesen, wo Jesus sagt, du komm doch damit zu mir. Und dann steht in der Bibel, ich bin, also Jesus ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Also wenn ich überlege, dass Jesus in mir ist und ich fühle es nicht und ich kann es nicht, dann sagt Jesus, ich bin halt, also sozusagen, ich trage dich da durch, so, ich gebe dir meinen Glauben. Also ich stehe halt so vor Gott und sage, gut, und hat es nicht den Glauben, aber Gott, hier ist mein Glaube. Und also er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens, meines Glaubens. Und dann kann man sich auch manchmal wirklich fallen lassen und sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Ich habe die Nase voll, es geht nicht mehr. Aber Jesus, du bist da. Du bist da jetzt. Ja, ich denke, ich mache jetzt Schluss, wo ich noch einiges zu stehen habe. Dann vielleicht nur eins, ich habe das jemand versprochen, dass ich dazu noch was sage. Bei den ganzen, wir haben ja alle einen Verstand, ne? Und der arbeitet. Und ich glaube auch, dass der bei einigen jetzt von euch arbeitet. Und dann geht's los. Was ist aber? Gerade jetzt betrifft Heilung. Was ist aber mit denen, der hat gebetet und es ist nicht passiert? Und was ist mit denen und denen und denen und denen und denen und denen? Und überhaupt, und da merkt man, und dann rattert das in einen. Und das, was Gott mir gezeigt hat, und da bin ich ja nicht anders als ihr, dieses ständige Überlegen und sich Sorgen machen und wo ich jetzt sage, Gott, und das ist Glaube, praktisch. Gott, du hast es gesagt, in deinem Wort steht es, in deinem Wort steht es. Und das habe ich beim letzten Mal auch gesagt. Und das, was du jetzt, was du gesagt hast, ich entscheide mich jetzt, das ist die Wahrheit. Ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht sehen. Und es geht gegen meinen Verstand und es geht gegen alle Erfahrungen, die wir so machen. Aber ich entscheide mich, du hast es gesagt, das ist die Wahrheit. Und ich will es glauben und ich will es haben. So. Und dann Verstand, Klappe, Ruhe, Ruhe. Und das ist ein Prozess. Das fällt einem nicht in den Schoß. Und das muss man immer und immer und immer wieder machen. Ja, und ihr merkt also, Glaube neben Gebet ist auch wichtig. Und da, glaube ich, möchte Gott uns auch mehr hinbringen, dass wir nicht nur beten, bitte, bitte, sondern dass wir auch da reingehen, dass wir reingehen in das Wort und sagen, danke Gott, aus deinem Wort kommt der Glaube und Heiliger Geist, hilf mir. Und noch zwei Gebete, die ich euch mitgeben möchte. Das eine habe ich schon gesagt. Immer dann, wenn du denkst, du schaffst es nicht oder es geht nicht und das ist alles so doof oder wie auch immer. Im Philipper 2, Vers 13 steht, Gott, wirke du das Wollen und das Vollbringen in mir. Ich schaff's nicht. Wirke du das Wollen, das Vollbringen in mir. Und das kannst du einsetzen in jeder Situation, die du hast. Das fängt im Alltag an. Das ist auch so ein Lernprozess. Du sitzt vor einer Menge Arbeit oder wie auch immer, du hast eine Entscheidung zu treffen oder was auch immer es ist. Gott, wirke, Philipper 2, Vers 13, Gott, wirke du das Wollen und das Vollbringen in mir. Und das Zweite, Epheser 1, Gott, komm du mit deinem Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis deiner selber. Amen.